Das ist ein Podcast von Schweizer Radio DRS. Weitere Informationen finden Sie auf www.drs.ch.
Hildegard Fässler, Peter Spuhler, willkommen hier im Radiostudio Zürich. Herr Spuhler, Sie sind selber Unternehmer, Sie kämpfen da vorderster Front für die Unternehmenssteuerreform 2. Sie konkret, Herr Spuhler, wie würden Sie von dieser Vorlage profitieren?
Ja, als Unternehmer ist man Investor, man gibt Kapital in eine Firma rein, schafft Arbeitsplätze, schafft Wohlstand. Wenn man dann Gewinn erwirtschaftet und den Gewinn wieder rausnehmen will, dann hat das zwei Stufen. Und in der zweiten Stufe wäre mit der Reduktion Halbierung oder 60%, würde ich persönlich bei 100.000 Franken ausgeschüttetem Gewinn etwa 11.000 Franken weniger Steuern zahlen.
Aber Sie würden sich doch viel mehr als 100.000 Franken Gewinn ausschütten?
Ja gut, das hängt natürlich immer darauf ab, kann man das? In einer Anfangsphase, als ich Unternehmer geworden bin, habe ich die erarbeiteten Gewinne gebraucht, um die Schulden zurückzuzahlen. Heute ist es möglich, jemanden mal Gewinn auszuschütten. Und mit diesen Gewinnen habe ich auch in andere Unternehmungen, wie auch bei Burgdorf oder Stahlgüsserei Biel, wieder mich als Investor engagiert.
Also zahlen, wenn Sie da keinen, wenn ich Sie jetzt richtig verstanden?
Ja, nein, es ist einfach 100, pro 100.000 Franken ausgeschütteter Gewinn macht das 11.000. Gut. Franken aus. Es kann sein, dass es mal null ist, es kann mal sein, dass es 5 Millionen sind. Aha. Das kommt ganz auf die Situation von der Unternehmung drauf an.
Frau Fässler, Ausgangspunkt von der Unternehmenssteuerreform 2, das ist die sogenannte Doppelbesteuerung, dass ein Unternehmen zuerst den Gewinn muss versteuern und dann der Aktionär noch seine Dividenden muss versteuern. Schauen Sie das eigentlich auch als ein Problem an oder sagen Sie, nein, das ist gar kein Problem?
Ja, es ist einfach für die meisten Leute und auch für die meisten Unternehmer überhaupt kein Problem. Weil es ja nur wenige sind, die überhaupt Dividenden ausschütten. Die meisten, vor allem KMUs, sind ja Personenunternehmen, die können das gar nicht. Und dann gibt es natürlich auch solche, die nur in ein Unternehmen investieren, aber eigentlich dann nicht weiter damit zu tun haben. Und auch dort finde ich es überhaupt kein Problem, dass der Investor besteuert wird und die Unternehmung selber. Es gibt sicher ein paar Fälle, wo es stossend ist, wenn man eben selber die Bude besitzt, alles dort investiert und dann sich Dividende ausschüttet, dass der Gewinn besteuert wird und Dividende. Aber das sind so wenige Fälle und die könnte man auf ganz eine andere Art lösen, wie das man es heute macht, mit so vielen Hunderten von Millionen Steuerausfällen. Und darum bin ich da eigentlich nicht so traurig, wenn jetzt das nicht ganz subito gelöst wird, das Problem.
Aber in den Fällen, wo es stossend ist, sind das in der Meinung, soll man das Problem lösen?
Das haben wir sogar probiert. Ich habe einen Vorschlag gemacht in der Kommission, dass man prüft, ob so eine Doppelbelastung vorliegt und wenn die vorliegt, dass man dann etwas unternimmt. Aber das ist natürlich abgeschoben worden. Man hat gesagt, nein, so etwas machen wir nicht. Und jetzt haben wir es einfach so, dass auch Leute wie der Herr Spuhler, der es absolut nicht nötig hat, von dieser Reform profitieren. Und das finde ich so stossend, denn seine Leute, die einfach einen normalen Lohnausweis haben, die verstören den ganzen Lohn, die jemand mal geschafft haben und jetzt pensioniert sind, die müssen ihre Pension und ihre AHV voll versteuern. Und das verstehe ich überhaupt nicht, dass dann die einen solche Profit sollten haben.
Ich möchte noch mal kurz bei dieser Doppelbesteuerung bleiben, Herr Spuhler. Können Sie noch mal konkret ausführen, was es jetzt bei Ihnen für Folgen hat? Bleibt da zu viel Geld in Ihrem Unternehmen, das Sie eigentlich so ausschütten?
Ja gut, also wenn ich jetzt 100 Franken als Aktienkapital in eine Unternehmung hineingebe, und ich habe es vorher gesagt, Arbeitsplätze schaffen, Wohlstand schaffen, dann will ich ja irgendwann das Kapital wieder zurück. Und das Kapital, das ich investiert habe, ist ja bereits versteuertes Geld. Und jetzt zahle ich in der Unternehmung, wenn ich Gewinner wirtschafte, circa im Durchschnitt, würde ich sagen, etwa 25%. Und nachher, wenn ich das rausnehme als Dividende, dann zahle ich die volle Einkommenssteuer, wie das jeder Arbeitnehmer auch zahlt. Und dazu an, und das muss man eben auch nochmal noch gesagt haben, zahle ich auch noch eine Vermögenssteuer auf dem Substanzwert von der Unternehmung. Und das gibt dann in gewissen Kantonen, ich denke da vor allem zum Beispiel im Kanton Bern, Steuerbelastungen von 70-80%. Und wenn man international den Durchschnitt anschaut, jetzt nur die Doppelbesteuerung, also Gewinn und Versteuerung der Dividenden, Dann sind wir von den 30 OECD-Staaten auf Rang 28 mit etwa 53% im Schnitt. Und das ist stossend. Und jetzt, was hat das volkswirtschaftlich für negative Auswirkungen?
Bleiben wir nochmal bei dem internationalen Punkt, den Sie gesagt haben, auf jetzt auf Rang 28, aber jetzt schauen Sie nur die Dividenden an.
Nein.
Warum müssen Sie nicht das Gesamtpaket anschauen?
Nein, Entschuldigung. Nein, das stimmt nicht. Es ist die 25% im Schnitt plus die Einkommensteuer gibt im schweizerischen Schnitt etwa 53%.
Aber man muss einfach wissen, dass die Unternehmen in der Schweiz bei der Gesamtbesteuerung im vordersten, also im angenehmsten Drittel von der OECD-Länder sind. Und wenn man nur die Investoren anschaut, die haben ja einen riesen Gewinn, die müssen zum Beispiel keine Kapitalgewinnsteuer zahlen. Ja, wenn wir jetzt nur würden, Herr Spuhler, wenn wir nur würden Kapitalgewinnsteuer anschauen, dann wären wir sogar das Nummer 1 in allen Ländern, wenn wir keine haben. Also so etwas, einen einzelnen Punkt rauszugreifen und zu vergleichen, das macht einfach keinen Sinn. Man muss die ganze Belastung anschauen. Und dann hat schon der Herr Bundesrat Villiger, Altbundesrat Villiger gesagt, wir sind eigentlich ein Steuerparadies und so viel schlechter geworden sind wir nicht, seit er nicht mehr im Amt ist.
Also man muss einfach da ein bisschen aufpassen. Oder? Es stimmt, in gewissen Bereichen sind wir durchaus sehr konkurrenzfähig. Das ist zum Beispiel Gewinnsteuer in der Unternehmung. Also das ist die erste Stufe von der Doppelbesteuerung. Wir sind sicher auch international durchaus konkurrenzfähig bei der Einkommensteuer. Aber die Doppelbesteuerung, die hat einfach sehr negative Auswirkungen, weil eine Unternehmung, und Frau Fässler hat das vorher richtig gesagt, weist möglichst keinen Gewinn aus, wenn sie nicht muss, und schüttet schon gar nicht keine Dividenden aus. Darum ist die Anzahl von Unternehmungen so klein, die wirklich Gewinn ausschüttet. Und was passiert mit dem Gewinn? Der wird irgendwo parkiert in stiller Reserve. Die Firma wird immer schwerer. Sie haben nachher bei einem Generationenwechsel ein Riesenproblem, eine Finanzierung zu finden. Und was am stossendsten ist, sie schafft auch Fehlanreize, dass man viel mehr über Fremdkapitalunternehmungen finanziert als über Eigenkapital. Weil einfach wenige Unternehmer bereit sind, zusätzliche Mittel in Unternehmungen zu investieren.
Sie argumentieren ja auch, dass mehr Geld soll ausgeschüttet werden, damit die jungen Unternehmer dann nachher zu Risikokapital kommen. Und ich würde jetzt mal behaupten, dass der weitere Horizont ist irgendein Wirtschaftswachstum, das dann soll angestrebt werden. Aber der Herr Kostnick, der Stellprofessor, auf den sich alle beziehen, sagt, in 24 Jahren vielleicht 0,5% BIP. Das ist, würde ich jetzt salopp behaupten, eigentlich nichts.
Das ist ja so. Also, man kann es sogar noch anders sehen. Also, wenn ein Unternehmen anfängt, relativ viel ausschütten und es kommt eine Rezessionsphase oder sonst eine schwierige Phase für das Unternehmen, dann kann es verheerend sein, wenn es viel ausgeschüttet worden ist und die Reserven nicht drin sind. Darum, die volkswirtschaftlichen Effekte sind ganz schwierig abzuschätzen. Es kann in beide Richtungen gehen und darum kann man auch nicht sagen, das wird einen riesen Aufschwung geben. Das ist übrigens auch schon bei der Unternehmenssteuerreform 1 so gewesen, wo man nicht sagt, was das für ein Wundermittel war. Wir haben einfach das Glück gehabt, dass in den letzten Jahren unsere Wirtschaft wirklich aus anderen Gründen gut gelaufen ist und hoffentlich noch weiterlaufen wird. Aber der volkswirtschaftliche Gewinn, der würde an einem ganz kleinen Ort sein. Und darum sind auch die Plakate, die so überall hängen, dass man suggeriert, es gäbe dann mehr Lehrstellen und mehr Arbeitsplätze, die sind völlig aus der Luft greifen, weil es kann gerade so gut, dass die Gewerkschaften in die andere Richtung gehen.
Aber trotzdem gibt es möglicherweise Kleinunternehmen, Starter, die auf Risikokapital angewiesen sind. Was sagen Sie zu dem Punkt,
Professor? Es hat genug Risikokapital rum.
Woher geht denn das?
Das geht zum Beispiel halt im Moment in relativ unsinnige Aktien oder so. Nein, das Problem von der dass zu wenig Geld rum wäre, wo man könnte investieren, ist überhaupt nicht da. Es gibt nicht so viele, die so wahnsinnig mutig sind, um zum Beispiel in so eine neue Bude zu investieren. Aber das sagt Ihnen jeder Finanzexperte, Geld haben wir genug. Schauen Sie mal die Sparquote, die wir haben und das Geld, das auf der Seite ist, das nicht produktiv schafft, da haben wir wahnsinnig viel. Das ist nicht das Problem.
Wenn Sie jetzt mehr Dividenden bekommen, Herr Spuhler, woher fließt denn das Geld? Gehen Sie sich ein Luxusschiff kaufen oder können Sie das einem Start-up-Unternehmen zur Verfügung stellen?
Also zuerst mal muss man sehen, das Geld, das eine Firma braucht, zum Wachsen, das muss natürlich selbstverständlich in der Firma bleiben. Aber der Unternehmer soll schlussendlich entscheiden, nach betriebswirtschaftlichen Kriterien, will ich investieren in der Unternehmung oder will ich Geld rausnehmen und noch jemand anders investieren. Und das soll nicht von einer verfehlten Steuerpolitik beeinflusst oder sogar fehlgeleitet werden.
Aber Sie sind ja einer der berühmten Unternehmer.
Wenn ich kann, Dividenden, wenn ich rausnehme, dann habe ich jetzt eben, wie gesagt, zum Beispiel in Biel ein sehr marotes Stahlgusswerk übernommen. Wir haben das flott gemacht, wir haben etwa 12, 13 Millionen investiert, 150 Arbeitsplätze in einen Bereich gesichert, wo nicht selbstverständlich ist in der Schweiz. Ich denke da auch an die Firma Ebi, wo wir relativ viel Geld jetzt investiert haben. In der Schweiz 350 Arbeitsplätze so haben können erhalten und eine Nachfolgeregelung finden. Und betreffend Keuschnick mit dem Wachstumeffekt, das ist die eine Seite der Medaille. Die andere ist, wir haben im Moment etwa 50'000 Unternehmungen, die in den nächsten Jahren eine Nachfolgeregelung brauchen. Und dort haben wir eben das Riesenproblem von diesen schweren Firmen. Und darum müssen wir eben auch sehen, das eine ist das Wachstum, aber das andere ist auch ein reiner Fortbestand von diesen Firmen. Und an diesen 50'000 Unternehmungen hängen etwa 270'000 Arbeitsplätze ab. Also nur schon den Status quo können garantieren und weiterführen, ist natürlich schon wie sagt man, ein riesen Segen für die Volkswirtschaft Schweiz.
Und das hängt eben überhaupt nicht von der Entlastung der Dividenden ab. Der Herr Spurler hat jetzt schön gezeigt, wenn er investiert hat, ohne dass es das Mittel gehabt von dem Rabatt auf Dividenden. Und das andere, die Probleme, die gewisse Unternehmen werden haben, bei der Übergabe und so weiter, das ist ja das Faule an dem ganzen Päckchen. Es hat wirklich ein paar Sachen drin, die für Unternehmen gut sind, aber man hat es wieder einmal geschafft, das Ganze als Paket zu verkaufen, sodass alle das Gefühl haben, jeder hat noch ein bisschen etwas. Und da damit kommen dann eben auch die sagenhaften Gewinne für gewisse Leute zustande, die einfach nicht nötig sind, wo man drum und nein sagen, weil man die anderen Sachen, die gut sind für KMUs, ohne weiteres auch so einführen kann. Aber der Herr Spurler ist das beste Beispiel dafür, dass er es gar nicht nötig hat, dass die Dividenden so einen Rabatt bekommen
also bei der Besteuerung. Ganz kurz da Korrektur. Das ist richtig. Ich habe etwa also zwei Unternehmungen mit ausgeschütteten Dividenden in den letzten Jahren können mithelfen, sanieren und wieder auf strategisch neu ausrichten. Ich habe etwa bei weiteren zwei, drei KMU-Unternehmungen mitgeholfen, einen Generationenwechsel zu finanzieren. Man muss aber sehen, ich habe etwa 10 Dossiers pro Woche auf dem Tisch, wo ich angefragt werde, ob ich bereit wäre, mitzuhelfen oder als Investor einzusteigen. Und da muss ich in der Regel einfach Nein sagen, weil ich habe dort das Geld nicht. Und wenn jetzt halt eine moderatere Besteuerung käme, in diesem Doppelbesteuerungsbereich, und ich mir würde dann erlauben, ein bisschen mehr auszuschütten, dann hätte ich auch eine ganz andere Flexibilität und andere Möglichkeiten, dort oder an einem anderen Ort mitzuhelfen, einen Generationenwechsel zu vollziehen oder eben als Investor in einer Start-up-Phase einzusteigen.
Ich möchte noch über die 10%-Klausel reden, das ist ja einer von diesen Knackpunkten. Sie, Frau Fässler, sagen ja, die 10%-Klausel widerspricht der Bundesverfassung, weil nicht alle gleich behandelt werden, aber eigentlich müssten Sie doch froh sein, dass nicht alle in Genuss von dieser Dividende kommen.
Das ist richtig, aber man kann nicht eine Ungerechtigkeit mit einer Verfassungswidrigkeit beheben. Ungerecht ist ja eben, dass überhaupt da ein Rabatt soll geben. Und die 10%-Klausel ist verfassungswidrig. Das sage nicht bloß ich, sondern da hat es namhafte Professoren, die das sagen. Nehmen wir an, Sie haben 100'000 Franken, Sie investieren zu nehmen und haben dann dort 9% von der Beteiligung. Dann kommen Sie nicht in Genuss. Wenn Sie die 100'000 an einem anderen Ort investieren, haben Sie dort 10%, dann kommen Sie in Genuss. Das macht doch einfach keinen Sinn. Nebst dem, dass es auch von der Verwaltung, von der Administration, dann mit den Steuern auch noch aufwendiger ist. Man muss dann immer kontrollieren, sind es jetzt noch 10%, wenn wieder irgendwo noch Geld reingeschossen wird. Aber diese Grenze ist einfach wirklich verfassungswidrig, weil man nicht gleich behandelt wird, selbst wenn man genau das Gleiche macht.
Wie dünnten Sie jetzt einem Aktionär das rechtfertigen, Herr Spurler, einer, der 2x5% hat und nicht einmal 10%, wie dünnten Sie das dann begründen?
Ja gut, man muss die Unternehmenssteuerreform 2 als Teil des Gesamtpakets anschauen. Wir haben 98 Unternehmenssteuerreform 1 durchgebracht, wo man vor allem im Holdingbereich bei den Gewinnsteuersätzen die 3 Progressionssstufen abgeschafft hat, einen tiefen Einheitssatz eingeführt hat.
Aber jetzt einfach nochmal zu den 10%.
Und dort hat es geheissen, den Rest machen wir dann im Unternehmenssteuerpaket 2. Und jetzt bei diesen 10%, sie haben natürlich immer wieder im Steuergesetz irgendwo so eine Limite. Zum Beispiel Grundstückgewinnsteuer ist nach 20 Jahren, zahlen sie nichts mehr. Da muss ich auch sagen, wenn einer bei 19... Ja, aber ich sage, der eine muss halt vorher verkaufen. Es hat immer wieder Limiten. Wir haben in der Bundesverfassung den Passus, wir müssen Steuern zahlen nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. Da könnte ich natürlich auch sagen, warum soll man denn noch eine Progression akzeptieren? Dass es noch überproportional hochgeht, wenn ich mehr verdiene.
Das ist jetzt ein anderes Thema.
Nein, ich sage das nur, es gibt immer wieder, es gibt da auch durchaus Verfassungsrechtler, die sagen, Progressionsstufen sind nicht okay. Das ist auch verfassungswidrig. Und wir haben immerhin 17 Kantone, die das jetzt vorgezogen haben, auf Stufe Kanton, mit Volksentscheid. Und darum finde ich das ein bisschen ein billiges Argument, wenn man jetzt einfach nicht mehr weiter weiss und dann sagt man, es ist verfassungswidrig. Und ich will daran erinnern, dass der Bundesrat auch 2 Gutachten in Auftrag gegeben hat und die kommen zu einem anderen Schluss. Also die Gutachten, da muss man auch ein gewisses Fragezeichen machen.
Ich da zur allgemeinen Klärung muss sagen, die 10% hat der Bundesrat nicht abgeklärt.
Genau.
In seinen beiden Gutachten ist er anderen Fragen angegangen. Also von dem her gibt es nur von einer Seite Aussagen. Aber etwas anderes wichtig, was man kritisch könnte ihnen entgegnen, sagen, weil es Fehler gibt im Steuersystem, muss man nicht noch einen mehr machen.
Das ist ja gut,
die Frage ist, ob das ein Fehler ist. Also ich persönlich könnte damit leben, wenn man es gesagt hat, 20% oder 30%. Weil wir wollen ja ganz bewusst das Unternehmertum stärken. Und wir wollen nicht den Peter Spuhler, der irgendwo einfach an der Börse ein paar Aktien kauft, um ein bisschen mitspekulieren, schützen. Sondern da soll es darum gehen, dass man eben im Bereich Unternehmertum eine Stärkung anbringt, dass das Geld, das jetzt blockiert ist in den Unternehmungen, moderater besteuert und wieder rausnehmen kann. Und das ist Zielsetzung. Und der andere Frontabschnitt, den haben wir in der Unternehmenssteuerreform 1 im 98 gelöst. Und darum sehe ich da auch kein Problem.
Ein weiterer Punkt, den ich gerne aufgreifen würde, Ausfälle bei den Steuern, Ausfälle bei der AHV. Sie von Seite der Gegner sagen 2 Milliarden Franken Steuerausfälle. Der Bund sagt ungefähr, wenn wir alle Möglichkeiten zusammenrechnen, eine, die 2 Milliarden, das ist jetzt ist das einfach irgendeine höhere Zahl, um da den Leuten, den Wählerinnen und Wählern, ein bisschen den Schreck einjagen?
Die Zahlen stammen nicht von uns. Die stammen zum Teil von der eidgenössischen Steuerverwaltung. Man kann es dort nachschauen. Und zum anderen aus der ehemaligen Botschaft vom Bundesrat. Und ob es jetzt 1 oder 2 Milliarden ist, da würde ich eigentlich nicht darüber streiten. Tatsache ist, dass es Steuerausfälle wird geben wird. Und das ganz Unangenehme am Ganzen ist, dass es auch Ausfälle wird geben bei der AHV. Es ist völlig klar, wenn man kann Dividenden ausschütten und die nur noch zum Teil besteuert werden, ist das ein Anreiz, dass man das auch macht. Und der Unterschied zwischen sich Lohn geben und Dividenden ausschütten ist, dass auf dem Lohn AHV und IV geschuldet ist und auf den Dividenden nicht. Der Herr Spuhler würde jetzt dann sagen, ja, man kann nicht beliebig viel Dividenden ausschütten, man muss sich auch einen gewissen Lohn ausschütten. Das ist richtig. Aber jeder von denen, die da in Frage kommen, hat garantiert einen Finanzberater, der ihm sagt, wo das das Maximum kann machen kann, weil ja der Herr Spuhler vorher gesagt hat, er würde am liebsten Dividenden ausschütten, um das wieder reinvestieren, was von ihm ja schön ist, aber sicher nicht von allen kann gesagt werden. Und da sind auch Zahlen unsicher, aber es geht sicher um eine dreistellige Millionenzahl.
Also und wenn man jetzt sagt,
bei der AHV, und wenn man sagt, das sei nicht viel, möchte ich daran erinnern, dass wir im Nationalrat darum gekämpft haben, für ein flexibles Rentenalter 400 Millionen Franken auszugeben. Unsere Berechnungen gehen etwa in die Richtung. Wenn es ein bisschen weniger ist, ist es immer noch ziemlich viel. Also wir könnten eine wirklich gute Lösung für ein flexibles Rentenalter damit finanzieren.
Also sagen Sie 150 oder 300 oder wie viel auch immer, Herr Spuhler, kann man das rechtfertigen?
Ja gut, die Ausfälle, die hier in den Raum gestellt werden, das ist natürlich auch Angstmacherei. Und dass es Ausfälle gibt, wenn man nicht Kompensation durch höhere Ausschüttungen mit einberechnet, dann stimmt das. Jetzt betreffend AHV, das ist richtig, das kann Ausfälle geben. Aber heute haben wir genau das andere Problem. Wenn ich heute zu viel Lohn beziehe, dann sagt mir die Steuerverwaltung, Herr Spuhler, das geht nicht, einen Teil müssen Sie als Ausschüttung deklarieren. Und die Steuerverwaltung wird das festschreiben. Und später wird das einfach umgekehrt. Dann ist es nicht verdeckte Gewinnausschüttung, sondern dann kommt die Steuerverwaltung und sagt, Herr Spuhler, das geht nicht, alles über Dividenden rauszunehmen. Und dazu kommt noch, dass ein Unternehmer, der das macht, sich selber bescheisst. Weil erstens einmal, der Lohn ist ein Aufwand in der Firma. Wenn Sie keinen Lohn abrechnen, zahlen Sie viel mehr die Gewinnsteuer. Zweitens wird der Unternehmer sich selber bescheissen beim BVG. Also das glaube ich nicht, dass das der Fall wird sein, was jetzt die SP an die Wand malt, sondern ich glaube vielmehr, dass eben über eine höhere Ausschüttung, und das haben wir in diesen 17 Kantonen gesehen, die das schon eingeführt haben, dass bei weitem überkompensiert wird. Wir haben es in der Unternehmenssteuerreform 1 gesehen. Wir haben heute mehr Steuersubstrat, höhere Steuereinnahmen, weil die Steuerreform hat dazu geführt, dass viel mehr Unternehmungen in die Schweiz gekommen sind. Und da müssen wir, in diese Richtung müssen wir arbeiten und nicht den Bürger Angst machen von möglichen Ausfällen, die wirklich nur auf dem Papier hochgerechnet worden sind.
Nein, die Ausfälle, das sind jetzt nicht einfach auf dem Papier hochgerechnet, ja, die wird es geben. Und wer dann das zahlt, ist eigentlich auch klar. Da wird der Herr Bundesrat Merz wiederkommen mit einer Gegenfinanzierung. Und die Gegenfinanzierung heisst eigentlich immer, dass man irgendwo anfängt einsparen. Und für die, die nicht Unternehmerin oder Unternehmer sind, hat die Reform einfach nichts. Und es macht keinen Sinn, dass die dann dafür die Steuerausfälle müssen übernehmen das und stimmt. zahlen oder an Leistungen einbussen haben, ohne dass sie etwas davon haben.
Bis jetzt haben wir immer über den einen Punkt geredet, tiefere Steuern für Aktionäre, die ihre Dividenden müssen besteuern müssen. Die Vorlage hat noch 12 weitere Punkte, die sind eigentlich unbestritten. Also Stichwort ist zum Beispiel, wenn ein Metzger mit 65 seine Metzgerei verkauft, dann kommt er irgendwie Geld über und jetzt muss er das Geld, wenn er überkommt, ein bisschen weniger hoch versteuern. Die sind, wie gesagt, unbestritten.
Oder ein bisschen verzögert.
Steueraufschub. Unbestritten, Frau Fässler, aber trotzdem gehen Sie eigentlich das Risiko ein, jetzt wenn Sie für ein Nein kämpfen, dass alle die anderen 12 Punkte auch abgeschickt werden.
Man kann einfach nicht eine vergiftete Karte schlucken, bloß weil die vielleicht dann ein paar gute Teile dran hat. Wir werden problemlos bei einem Nein die Teile, die unumstritten sind, gerade wieder aufs Tapet bringen. Das haben wir schon beim letzten Steuerpaket, wo die Leute auch gesagt haben, da geht einfach nicht, das müssen Päckchen serviert, aufgenommen. Wir haben immer Kürze. Zum Beispiel die Stempelsteuergeschichte, die unbestritten war, die Familiensteuergeschichte, die auch unbestritten war, aufgenommen. Die sind beide noch nicht einmal 4 Jahre in Kraft. Das ist überhaupt keine Sache. Und immerhin sind da, glaube ich, 2, die da mit garantieren können, dass die Geschichte wieder ins Laufen kommt. Das ist Simonetta Sommaruga, die Präsidentin der Wirtschaftskommission und ich ist und ich im Nationalrat. Das kommt zu bitte und man muss nicht einmal mehr gross etwas darüber beraten.
Noch ein weiterer Punkt, Herr Spuhler. Der Herr Bührer hat schon angekündigt, sollte es jetzt zum Beispiel ein Ja geben. Bei dieser Unternehmenssteuerreform hat er angekündigt, der Herr Bührer, Chef von Economy Suisse, dass er noch am Abstimmungssonntag wird eine Unternehmenssteuerreform 3 auf den Tisch legen, die dann noch viel höhere Steuerausfälle zur Folge hätte. Muss man von Ihrer Seite, von Seite der Befürworter, mit dem rechnen?
Also das höre ich zum ersten Mal. Ich bin da nicht informiert. Also ich glaube nicht. Ich glaube jetzt, wenn man die Unternehmenssteuerreform 1, die durch ist, jetzt kombiniert mit dieser Unternehmenssteuerreform 2, dann haben wir sehr viel gemacht für die breite Masse von Unternehmern in der Schweiz. Und dann haben wir wirklich eine gute Ausgangslage. Wir sind konkurrenzfähig an Standort Schweiz. Wir können die einbehaltenen Gewinne, die heute nutzlos irgendwo im Lager liegen, rausnehmen. Man kann wieder investieren. Man führt die Kapitalien zurück in den Kreislauf. Das gibt einen Wachstumseffekt. Wie gross, da kann man darüber streiten. Und gerade auch in der Personengesellschaft, im Gewerbe, haben wir sehr viele Punkte, Frau Fässler hat das vorher angetönt, die sehr positiven Effekt werden haben. Und darum bin ich der Meinung, da müssen wir jetzt Ja sagen. Und dann auch mit diesen beiden Paketen, glaube ich, ist das eine gute Sache für die Schweizer Wirtschaft und für...
Das höre ich also sehr gern.
Was?
Weil ich genau weiss, dass es schon auf der Schiene ist, dass man dann auch die Unternehmenssteuer, Gewinnsteuer will reduzieren. Wir haben schon Vorstöße im Parlament gehabt. Das hat der Herr Bührer schon länger gesagt. Und Sepp, wird Ausfälle in Milliardenhöhe geben. Also darum muss man während den anfangen und nachher kann man das, was gut ist, nochmal aufnehmen.
Wir haben x-tausend Vorstöße im Parlament. Also wenn wir jetzt alle da würden aufzählen, auch von der linken Seite. Also ich meine, es geht um Grundstrategie und ich denke, mit Unternehmenssteuerreform 1 und 2 haben wir das, was die Wirtschaft braucht. Und das ist das, wo ich denke, das langt auch.
Gut, kommen wir zu der Schlussrunde. Das war jetzt ein Ausblick in die Zukunft und jetzt ein Ausblick in die etwas weniger weite Zukunft. 24. Februar stimmen wir darüber ab, Herr Spuhler. Was ist, wenn es ein Nein gibt?
Ja gut, dann hat die Schweiz Chancen vertan. Wir blockieren weiterhin Gelder in den Kapitalgesellschaften. Wir haben im Nachfolgeproblem bei sehr viel, bei Tausenden von KMUs keine Lösungen. Wir werden auch bei Firmenübergaben von Kleinstgewerbe, Metzgereien, Bäckereien das Problem von den Liegenschaften nach wie vor haben. Wir haben einen ganzen Kratten voll Problemen, die nicht gelöst ist, wo Wachstumsverhinderer sind, wo Arbeitsplätze gefährdet, und darum hoffe ich schwer, dass der Souverän am 24. Februar den Mut hat, da Ja zu sagen, zum Wohl von der Schweiz und auch für ein Wachstumspaket für die Zukunft.
Was wäre denn bei einem Ja, Frau Fässler?
Wir werden eine verfassungswidrige Regelung haben bei der Dividendenbesteuerung. Und ich hoffe sehr, dass der Kanton Basel-Land, der auch so etwas beschlossen hat und wo jetzt der Klag hängig ist, dass dort rauskommt, dass das wirklich verfassungswidrig ist. Dann muss man wahrscheinlich auch auf Bundesebene wieder ein bisschen zurückbuchstabieren. Aber ich hoffe, dass dann wirklich etwa das Ende der Fahnenstange mit dem Geschenk für solche, die es nicht nötig haben, Steuergeschenk ist. Und wir werden uns wirklich dagegen wehren. Und wenn ich jetzt gehört habe, zusammen mit dem Herrn Spuhler, dass auch ein drittes Paket kommt.
Gut, besten Dank, Hildegard Fässler, Peter Spuhler, für das Gespräch.